In Philadelphia. Schadensersatz. Sie war auf einer Getränkepfütze ausgerutscht und hatte sich das Steißbein gebrochen. Und sie bekam den Schadensersatz zugesprochen. Und das, obwohl sie das Getränk selbst verschüttet hatte, nachdem sie ihr Glas nach ihrem Freund geworfen hatte. Ich muss gestehen, diese Begebenheit hat wenig mit der Predigt zu tun, aber ich werde nachher noch mal drauf zurückkommen. Wir haben ja in der Adventszeit eine freie Predigt- oder Themenwahl. Wir haben also nicht die Fortführung des Lukas-Evangeliums, sondern wir dürfen uns unsere Predigttexte und Themen selbst aussuchen. Und ich habe heute einen Text aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ausgesucht, den ich mit euch betrachten möchte. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, und ich lese die Verse 1 bis 15. Da schreibt Petrus: Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündigt ist durch eure Apostel. Ihr sollt aber vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen davon nichts wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und von ihm und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden werdet. Und erachtet die Geduld unseres Herrn für eure Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der Weisheit, die von ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Soweit der Text. Lasst uns nochmal stille werden und beten. Vater, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort. Und wir wissen, dass dein Wort wichtig für uns ist und dass es wichtig ist, dass wir uns an dem, was du sagst, ausrichten, es glauben und danach leben. Herr, wir beten, dass wir diesen Text besser verstehen. Gib mir Gnade zum Reden, gib uns allen Gnade zum Hören und Verstehen, aber auch dann die Konsequenzen daraus zu ziehen. So segne uns bitte, Herr, wenn wir auf dein Wort hören. Sprich du uns an und wirk an uns, Herr. Amen. Ja, ich hatte ja vor 2 Wochen schon mal eine Predigt und die war so gar nicht adventlich, oder? Aber heute möchte ich eine typische Adventspredigt halten. Für viele Menschen ist ja der Advent schlicht die Vorweihnachtszeit, indem man Plätzchen backt, Weihnachtsmärkte besucht, Geschenke kauft. Aber dabei bedeutet Advent doch eigentlich Ankunft. Und im christlichen Kontext bezieht sie sich deshalb auf die Ankunft des Herrn Jesus. Und viele Menschen verbinden dann damit natürlich die Geburt des Herrn Jesus, die Weihnachtszeit oder das Fest, das wir zu Weihnachten feiern. Aber es gibt natürlich auch noch einen zweiten Kontext, das ist die Wiederkunft Jesu. Und über die Wiederkunft Jesu möchte ich heute näher eingehen. Das ist ja auch das Thema dieses Textes. Der Text war schon ziemlich lang und ich finde, er ist eigentlich so deutlich und er beinhaltet so viel und da braucht man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Aber ich möchte noch mal 4 Punkte heute herausgreifen, die ich mit euch näher betrachten möchte. Der erste lautet die Verheißung der Wiederkunft Jesu. In den Versen 3 und 4 haben wir gelesen, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Die Wiederkunft Jesu wird klar in den Heiligen Schriften gelehrt. Es gibt eine Verheißung, eine Zusage Gottes, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und wenn hier die Menschen, von denen Paulus hier schreibt, fragen, wo bleibt denn die Verheißung, dann fragen die nicht, gibt es denn so eine Verheißung, so eine Zusage, dass Jesus wiederkommen wird, sondern sie fragen danach, wo bleibt denn die Erfüllung dieser Verheißung? Wann kommt denn dieser Jesus wieder? Und ich möchte euch noch mal eine Bibelstelle einfach zeigen, wo es deutlich wird, dass die Verheißung Jesu, der Wiederkunft Jesu angekündigt wird. Können wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen, Kapitel 1, ab Vers 9. Das ist das Geschehen um die Himmelfahrt Jesu. Und da heißt es, und als Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also hier haben wir eine klare Aussage, eine klare Ankündigung, dass Jesus wiederkommen wird. Und hier in diesem Text wird diese Wiederkunft Jesu in Frage gestellt. Und das war ja noch gar nicht so lange her. Es war noch vor 70 nach Christus. Und die Leute haben schon gefragt, ja, wann kommt denn endlich die Erfüllung? Ich denke mal, in unseren Kreisen ist die Lehre der Wiederkunft Jesu unumstritten. Aber weitgehend ist sie doch eigentlich unbekannt, oder? Man muss ja heute schon froh sein, wenn die Leute überhaupt wissen, warum Weihnachten gefeiert wird. Aber wer von den Menschen außerhalb der Gemeinden oder außerhalb der Leute, die die Bibel lesen, wissen, dass Jesus einmal wiederkommen wird? Und Petrus warnt seine Leser, dass in der letzten Zeit Menschen darüber spotten werden, dass es so eine Lehre von der Wiederkunft Jesu überhaupt gibt. Die ersten Christen, die lebten in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und wir leben auch in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Und dann sagt Petrus, es werden aber Leute kommen, die werden damit ihren Spott treiben. Sie werden sich lächerlich machen über diese Lehre der Wiederkunft und sie werden euch konfrontieren und sagen, na, wo bleibt er denn? Und heute wahrscheinlich umso mehr als damals, nachdem ja schon knapp 2000 Jahre vergangen sind. Wenn sie es damals schon gesagt haben, nach 30, 40 Jahren und Jesus war noch nicht da, wie viel mehr sind die Leute heute der Meinung, na, wo bleibt denn Jesus eigentlich? Aber Petrus sagt, sie treiben nicht nur ihren Spott, indem sie das in Frage stellen, sondern sie treiben auch ihren Spott durch ihren Lebensstil. Wenn ihr das gelesen habt, sie treiben ihren Spott in Vers 3, ihren eigenen Begierden nachgehend. Das zeigt, dass ihr Lebensstil deutlich macht, dass sie nicht an eine Wiederkunft Jesu glauben. Sie leben so, als gäbe es keine Wiederkunft Jesu. Übrigens, wenn in der Bibel von den letzten Tagen die Rede ist, dann handelt es sich um die Zeit zwischen der Geburt Jesu und seiner Wiederkunft. Wenn Petrus hier von den letzten Tagen spricht, dann meint er nicht, ach, irgendwann mal ganz weit in der Zukunft, sondern er spricht von der damaligen Zeit, von dieser Zeit zwischen oder vor der Wiederkunft Jesu. Was ist das Argument dieser Spötter? Sie sagen, na, ihr seht doch, die Väter sind entschlafen. Also die Apostel und Christen der ersten Generation sind gestorben. Und was ist passiert? Ist denn euer Jesus wiedergekommen? Alles geht so weiter wie bisher. Es ändert sich doch überhaupt nichts. Und welche Antwort, ihr Lieben, ist euch übrigens aufgefallen, dass Petrus in diesem Text dreimal gesagt hat, ihr Lieben? Mir ist es aufgefallen. Welche Antwort gibt Petrus darauf? Er sagt, schau doch mal, was die Propheten und was die Apostel sagen. Er verweist auf die Schrift. Es geht darum, dass wir in dem, was wir glauben, immer wieder auf das zurückgehen, was geschrieben steht. Es gibt viele kluge Leute in dieser Welt. Es gibt so viele schlaue Leute, die alles wissen und denen ich intellektuell überhaupt nicht gewachsen bin. Die reden mich in Grund und Boden und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und Petrus stellt diese Aussage dieser Spötter einfach dem Wort Gottes entgegen. Es ist nicht entscheidend, wer am lautesten oder am längsten reden kann und wer vermeintlich die besten Argumente hat. Es ist entscheidend, was steht geschrieben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder darauf zurückkommen, was sagt denn die Heilige Schrift? Was steht in der Bibel? Und wenn in der Bibel steht, dass Jesus wiederkommt, dann können die Leute erzählen, was sie wollen. Wir halten an der Schrift fest. Und das ist der erste Punkt. Die Verheißung der Wiederkunft Jesu ist klar in der Heiligen Schrift bezeugt. Der zweite Punkt. Was sind denn eigentlich die Auswirkungen oder die Folgen der Wiederkunft Jesu? Und die wollen wir in einem zweiten Schritt uns anschauen, und zwar die Folgen, die hier in diesem Text genannt werden. Ich werde nicht jetzt von Anfang bis zum Ende durch die Bibel gehen und alle Auswirkungen der Wiederkunft Jesu deutlich machen, aber Petrus geht hier auf einige Dinge ein und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Was wird also passieren, laut Petrus, wenn Jesus wiederkommt? Wir könnten auch fragen, warum wird denn Jesus wiederkommen? Schaut nochmal Vers 7. So werden auch die Himmel und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Petrus beantwortet diese Frage, was wird denn passieren, indem er die Wiederkunft Jesu dem göttlichen Gericht voranstellt. Die Folge der Wiederkunft Jesu wird das Gericht sein. Und es ist sicherlich kein Geheimnis, denn wir alle haben das schon oft gehört. Und ich habe letztes Mal schon mal das Glaubensbekenntnis beziehungsweise einen Teil daraus zitiert und möchte das jetzt auch noch mal tun, denn auch im Glaubensbekenntnis, wie es in den Kirchen immer wieder aufgesagt wird, ist es eine der Hauptaussagen, dass die Wiederkunft Jesu dem göttlichen Gericht vorangeht. Wie heißt es da? Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also ein Hauptgrund für die Wiederkunft Jesu wird sein, dass er als Richter wiederkommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Eine andere Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte 17, der Vers 31. Da heißt es: Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten wird den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also, der Herr Jesus, der Erlöser, aufgefahren in den Himmel, wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dieses göttliche Gericht wird gerecht und es wird fair sein. Anders als das, was ich am Anfang zitiert habe. Wir wundern uns ja manchmal, was so manchmal die Gerichte entscheiden, oder? Geht euch das auch so? Also mir geht es so. Wenn ich dann in der Zeitung lese, was wieder mal entschieden wurde, und in Amerika glaube ich besonders, da muss ich einfach den Kopf schütteln und sagen, wie kann man denn sowas entscheiden? Aber eins ist sicher, Gott, das Gericht Jesu, wird gerecht sein. Petrus erinnert in diesem Zusammenhang, in diesem Abschnitt, an die Sintflut, mit der schon einmal das Gericht Gottes über die gottlose Welt hereinbrach. Und er sagt, so wie es damals Spötter gab, die sich über Noah lustig machten und die dann doch durch die Sintflut umkamen, so wird es letztmalig auch im Gericht über diese Welt sein. Es wird aber der Tag des Herrn, das ist der Tag der Wiederkunft, kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Also einhergehend mit der Wiederkunft Jesu und dem Tag des Herrn werden folgende Ereignisse passieren, von denen wir in diesem Abschnitt lesen können. Erstens, es wird ein Tag des Gerichts sein. Zweitens, es ist der Tag der Verdammnis für gottlose Menschen und Himmel und Erde werden vergehen, vor Hitze zerschmelzen. Zuvor hatte ich erwähnt, dass Petrus sich auf die Propheten bezieht und auf die Apostel und er sagt nichts anderes als das, was zum Beispiel die Propheten im Alten Testament auch schon angekündigt haben. Wenn ihr zum Beispiel die alttestamentlichen Propheten lest, dann werdet ihr sehen, wie häufig sie auf den Tag des Herrn, auf diesen Gerichtstag hinweisen. Nur zwei Beispiele. Jesaja 13, Vers 6. Heulet, denn des Herrn Tag ist nah. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Oder Joel Kapitel 2. Und der Herr lässt seinen Donner vor seinem Heer erschallen. Denn sein Heer ist groß, denn es ist mächtig und richtet seinen Befehl aus. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Irgendwie passt so ein Gedanke, so eine Aussage vom Gericht Gottes nicht so sehr in unsere heutige moderne Zeit, oder? Das will man doch nicht hören. Und heute ist manches gesellschaftsfähig geworden, was Gott Sünde nennt. Und da ist der Gedanke an einen Gott, der die Welt richten wird und dem wir Menschen Rechenschaft ablegen müssen, doch sehr unangenehm. Und so lehnen diese Lehre oder diese Sache diese Gedanken vom Gericht lehnen die Menschen dann einfach ab. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es so ein Gericht dennoch geben wird. Warum? Es steht geschrieben. Das ist unsere einzige Begründung dafür. Gott selbst hat es gesagt, es wird ein Gericht kommen. Wenn wir auf letzten Sonntag zurückblicken, da haben wir gehört, auf der einen Seite ist es beruhigend, dass Gott die Welt richten wird. Alle Ungerechtigkeiten wird Gott ans Tageslicht bringen. Gott, der alles weiß, dem nichts verborgen ist, der wird auch die geheimsten Sünden, auch die Dinge, die niemals von den Gerichten aufgedeckt wurden, die wird Gott ans Licht bringen. Das ist doch beruhigend. Wenn wir uns heute über so manches Unrecht aufregen, dann wissen wir, es ist noch nicht das letzte Urteil gesprochen, das kommt erst noch. Das ist der beruhigende Teil. Und ich muss zustimmen, es gibt aber auch einen beunruhigenden Teil, der betrifft nämlich mich. Denn auch ich bin ja nicht sündlos. Auch ich habe Sünde in meinem Leben. Wenn ich auf die anderen schaue, dann kann ich sagen, ach wie gut, dass die anderen verurteilt werden, dass Gott einmal gerecht richtet. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ich bin auch ein Gesetzesübertreter. Ein Bekannter sagte vor kurzem, ja, es gibt viele böse Menschen, aber mein kleines Häufchen ist doch sicherlich nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen was gemacht, aber damit würde ich doch bei dem Gericht Gottes noch durchkommen. Und außerdem habe ich ja viele gute Dinge auch getan. Und ein anderer sagte, ich bin mit Gott im Reinen, ich habe nichts getan, wofür ich mich verantworten müsste. Und dann kann man nur sagen, naja, du kannst es gerne versuchen, aber die Heilige Schrift sagt wiederum, es steht geschrieben, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Jeder Mensch wurde schuldig vor Gott. Warum können wir Christen froh auf die Wiederkunft und sogar auf das Gericht Gottes zugehen? Sind wir, seid ihr, bin ich, etwa solche, die ein gutes Leben geführt haben, deren Häufchen nicht so groß ist, die meinen, die vielen guten Werke, die könnten mich für den Tag des Gerichts zuversichtlich stimmen? Meine Antwort darauf ist, niemals. Ich hatte es letztes Mal auch schon gesagt, meine Antwort darauf ist Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen. Nicht aufgrund meiner eigenen Werke. Ich habe nur eine Hoffnung. Christus ist für mich gestorben. Deshalb wurde Gott Mensch, um meine Sünde zu sühnen. Und ich kann nicht vor Gott stehen und sagen, ach schau doch mal, was für ein toller Kerl ich bin, wie viele tolle Sachen ich gemacht habe. Ich kann wirklich auch nur sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann kommt wieder das Evangelium, das können wir immer wieder nur in die Welt hineinrufen und weitergeben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott möchte nicht unsere Verurteilung, sondern möchte Umkehr und Glauben an Jesus. Und deshalb kam Jesus das erste Mal, um für die Schuld der Menschen, aller Menschen zu sterben. Kommen wir zum dritten Punkt, der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Ja, wir erfahren etwas über den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu in diesem Abschnitt, und zwar, dass wir den Zeitpunkt nicht wissen können und nicht wissen sollen. Drei Punkte dazu. Erstens, sagt Petrus, hat Gott eine andere Zeitrechnung als wir Menschen. Vers 8. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. In ein paar Tagen müssen wir uns schon wieder an ein neues Datum gewöhnen, an das Jahr 2021. Ich muss mich da immer erstmal bewusst darauf konzentrieren, dass ich dann 21 schreibe, weil normalerweise würde ich erst noch mal ein paar Tage automatisch 20 schreiben. Ja, seit der Himmelfahrt unseres Herrn sind nicht einmal 2000 Jahre vergangen. Und Petrus sagt, das ist für euch eine lange Zeit. Aber wisst ihr, die Zeitrechnung Gottes ist anders. Für Gott sind das gerade mal 2 Tage, noch nicht mal 2 Tage. Und das ist ja wirklich nicht so lange, oder? Zweitens, sagt Petrus, ist Gott langmütig, also geduldig. Der Zeitpunkt der Wiederkunft und des Gerichts über diese Welt hängt unter anderem damit zusammen, ob das Evangelium noch verkündigt wird und auf fruchtbaren Boden fällt. Erst wenn die Ernte reif ist, wird gedroschen. Das wissen wir aus der Landwirtschaft. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Jetzt dürfen wir nicht auf eine falsche Spur kommen und sagen, naja, Gott wartet, bis ich mich bekehre, bis ich umkehre zu Gott. Ich habe ja noch Zeit. Also das ist ein falsches Denken. Aber dennoch möchte Gott, dass Menschen noch umkehren. Aber er wird sich nicht nach meinem Zeitplan richten. Und das wird durch den dritten Punkt deutlich. Drittens wird die Wiederkunft überraschend geschehen. Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Wer von euch wurde schon mal überfallen? Oh, doch schon einige. Und bei wem hat sich der Dieb vorher angekündigt? Machen die normalerweise nicht, gell? Das ist überraschend. Wenn du nicht damit rechnest, dann ist plötzlich dein Portemonnaie weg oder was auch immer. Ja, und so wird auch die Wiederkunft Jesus sein. Sie wird überraschend sein. Die Schrift lehrt, dass wir als Christen immer in der Naherwartung Jesu leben sollen. Wir sollen nicht spekulieren, wir sollen bereit sein. Wir sollen immer damit rechnen. Jeder Christ zu jeder Generation. Seid wachsam, das ist der wiederholte Befehl der Schrift an uns Gläubige. Aber kommen wir noch zu einem vierten Punkt, die Vorbereitung auf die Wiederkunft. Und das ist jetzt der praktische Teil der Predigt. Und die habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern Petrus bringt sie selbst als Schlussfolgerung und logische Konsequenz zu dem, was er über die Wiederkunft Jesu gesagt hat. Ist euch das beim Lesen schon aufgefallen, was die Anwendung dieses Textes ist? Wie sollen wir auf diese Lehre, auf diese Verheißung der Wiederkunft reagieren? Zum Beispiel Vers 11. Es gibt mehrere Stellen, an denen Petrus darauf angeht. Vers 11. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen? Also Petrus sagt, wenn einmal die ganze Welt sogar vernichtet werden wird, vergehen wird, wie müsst ihr dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen? Das ist doch logisch, oder? Wenn Christus als Richter wiederkommt, dann sollen wir parat stehen, dann sollen wir vorbereitet sein. Es wird erzählt, dass der Kaiser Wilhelm einmal zu Besuch in meinem Heimatort Meerholz war. Dort gab es nämlich auch ein paar Adlige und er besuchte die damals. Und als der Kaiser zu uns kam, dann standen wir, ich habe ja damals noch nicht gelebt, da standen die Leute an der Straße, um ihn zu sehen und ihm zuzujubeln. Und könnt ihr euch vorstellen, was sich die Leute damals angezogen haben? Sie haben ihre allerschicksten Klamotten aus dem Schrank geholt und haben die allerbeste Miene aufgesetzt. Das macht man nämlich so, wenn ein Kaiser kommt, dann jubelt man und ist fröhlich und so weiter. Das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr dann die Sachen aus England seht oder von anderen Ländern. Aber genauso oder so ähnlich ist es, wenn Jesus wiederkommt, dann spielt zwar ist zwar keine Rolle, ob ich eine Krawatte anhab oder nicht, aber wir sollen dann bekleidet sein in heiligem Wandel und frommen Wesen. Und schaut mal, Petrus spricht hier nicht von unserer Stellung. Unsere Stellung haben wir alleine Christus zu verdanken, weil er uns durch seinen Opfertod mit Gott versöhnt hat. Er hat unsere Schuld getragen, wir sind rein, wir sind gerecht gesprochen, wir sind rechtlich in einer guten Verbindung mit Gott. Wir haben die Sünden vergeben bekommen. Aber praktisch, das müssen wir zugeben, sieht es in unserem Leben manchmal anders aus. Auch wenn ich gerecht gesprochen wurde, weil Christus meine Sünde getragen hat, kann es trotzdem sein, dass ich in meinem Leben noch Sünde dulde oder dass Sünde in meinem Leben vorkommt. Mein Lebenswandel ist nicht immer heilig und mein Wesen ist nicht immer fromm. Und Petrus ermahnt uns, auf unseren Lebensstil Acht zu haben, um uns entsprechend auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Heilig sein bedeutet Trennung von Sünde und Beschmutzung und Hingabe an Gott. Heiliger Wandel ist ein Verhalten, eine Lebensweise, das sich aus der Beziehung zu Gott definiert. Das dem frommen Wesen zugrunde liegende Wort Eusebia bedeutet Gottes Verehrung und Gottes Furcht. Also ein Gläubiger bereitet sich auf die Wiederkunft Jesu vor, indem er mit Gott in Verbindung lebt, sein Leben Gott hingibt und sich von Sünde trennt, auch gegen Sünde ankämpft. Vers 14. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Das Wort, das hier steht, seid bemüht, wurde früher übersetzt mit befleißigt euch. Befleißigt euch sagt man heute aber leider nicht mehr, obwohl das eigentlich ganz gut ist. Ich finde es in dem Zusammenhang besser als bemüht euch. Ich habe ja schon lange kein Zeugnis mehr bekommen, aber früher gab es mal Noten, so Kopfnoten für Fleiß und Benehmen. Gibt es das heute immer noch in der Schule? Oder haben die das abgeschafft? Ja? Gibt es das noch? Ah ja, gut. Ja, ich bin aus dem Alter raus. Aber das ist doch eigentlich schön, wenn dann steht, naja, Stefans Leistungen in Englisch waren ja nicht so gut. Da hat er eine 4, aber er war zumindest fleißig. Er hat sich zumindest bemüht, er hat sich angestrengt. Das ist doch eine schöne Aussage, oder? Weil das zeigt etwas. Und das Wort steht hier auch, oder gebraucht Paulus auch. Befleißigt euch, strengt euch an, nehmt das ernst, kümmert euch darum. Macht nicht so nebenher, ach, was ich heute nicht kann besorgen, das mache ich halt morgen und so weiter. Nein, das ist eine Aufforderung. Ja, seid fleißig, kümmere dich fleißig darum. So wie wir uns fleißig immer um unser Handy kümmern, das zu jeder Gelegenheit rausholen und nach den neuesten Nachrichten gucken. Wie viel mehr sollen wir fleißig darin sein, uns um unseren frommen Lebenswandel zu kümmern? Sei fleißig, dass du vor Gott unbefleckt und untadelig bist. Heute gibt es ja zum Glück gute Fleckenmittel und meine Frau, die kriegt es hin, jeden Fleck aus meinen Klamotten wieder irgendwie wegzubekommen. Ich sau mich ja manchmal schon richtig ein. Manchmal sagt meine Frau, ach, wir könnten doch wieder mal ein Zimmer streichen. Und wenn meine Frau sagt, wir könnten wieder mal ein Zimmer streichen, dann heißt es, wir streichen wieder mal ein Zimmer. Und ich muss dann als Malerlaie meine Hausaufgaben erfüllen. und sage, klar, das machen wir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwas streicht. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass dann nach dem Streichen mehr Farbe an mir ist, wie an der Wand. Und ist ja weiße Farbe, die lässt sich auch abwaschen und dann gehe ich an den Wasserhahn und schrubb und mach mich sauber und alles ist sauber. Und komischerweise, ich gehe gerade aus dem Raum raus, dann sehe ich noch ein paar Flecken an mir. Ich kriege das Zeug einfach nicht ab. Und ich weiß nicht, wie die Leute das machen, die ständig damit konfrontiert sind. Aber das ist ein Bild dafür, dass auch wir in unserem geistlichen Leben unsere Flecken abwaschen sollen. Und das Schöne ist, dass es bei Gott ein viel besseres Fleckenmittel gibt, als in meiner Waschküche. Die Seife, ach, das wird einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie kann ich vor Gott unbefleckt sein? Die Antwort gibt uns zum Beispiel der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9. Da sagt er, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und schaut, das ist ein Punkt, wie wir uns ganz konkret auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten können. Wenn wir feststellen, da ist irgendwas in unserem Leben, da sind Flecken. Und die Bibel sagt, Flecken, das sind die Sünden. Dann sollen wir damit vor Gott kommen, sie ihm bekennen und mit seiner Hilfe natürlich dann auch versuchen, es zu lassen. Und das ist so befreiend und erleichternd, das macht so froh, wenn man weiß, Gott hat meine Sünden vergeben, ich bin rein. Und zwar nicht aufgrund des Fleckenmittels, dass ich meine Flecken verstecke, meine Ärmel runterziehe, damit man bloß nicht sieht, wie ich aussehe, sondern zu wissen, es gibt das Fleckenmittel Gottes, das Blut Jesu Christi, das uns rein macht von jeder Sünde. Und wichtig ist nur, dass wir eben zu Gott kommen. Wir finden schließlich in unserem Abschnitt noch eine Ermutigung. Der Herr verzögert nicht, Vers 9, die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ich habe mit meiner Frau gerade eine Biografie gehört, und zwar die von Rüdiger Nehberg. Das ist so ein Outdoor-Mensch, der sich durch die Welt geschlagen hat und auch viel bewegt hat. Und als er noch relativ jung war, da berichtet er von einem Gefängnisaufenthalt in Jordanien. Und seine Mitgefangenen, also er war in Jordanien, er hatte auf die Gerichtsverhandlung gewartet. Und seine Mitgefangenen, die Einheimischen, die haben ihm immer wieder gesagt, hör mal Rüdiger, wenn du vor Gericht kommst, es gibt eine Grundregel, gib niemals zu, dass du etwas gemacht hast. Und das haben ihm die Leute alle gesagt und der eine wollte sogar als seinen Strafverteidiger auftreten. Und Rüdiger hatte sich mit seinen Freunden besprochen und hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Die wissen erstens mal so und so, was wir gemacht haben. Also gehen wir hin und erzählen die ganze Wahrheit. Und schaut, genau das ist der Punkt, den viele Menschen heute machen wollen. Sie wollen vor Gott stehen und sagen, ich habe doch nichts gemacht. Ich weiß von nichts. Und das vor jemandem, der allwissend ist. Das ist paradox, oder? Aber so sind die Menschen manchmal. Und wenn wir aber zu Gott kommen und wenn wir vor der Gerichtsverhandlung, vor der Wiederkunft Jesu, das ist das Wichtige, zu Gott kommen und ihm die ganze Wahrheit sagen, ja, so steht's um mich, ja, ich habe einiges verbrochen, dann wird Gott, wenn wir uns auf den Herrn Jesus Christus berufen, unsere Schuld vergeben und uns reinwaschen und uns freisprechen. Und das fand ich jetzt interessant, weil Ich habe den Eindruck, dass Petrus das hier auch an Christen schreibt. Er schreibt ja an Christen und er sagt, Gott hat Geduld mit euch und er will nicht, dass jemand verloren gehe. Und egal, ob wir das jetzt auf Ungläubige beziehen, dass die zur Buße kommen, oder auch auf uns, dass jemand in Sünde gefallen ist, die doch mit Gott wieder bereinigt. Wir sollen unser Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und vielleicht kann es sein, dass du in der Vergangenheit einen falschen Weg eingeschlagen hast. Du bist vielleicht irgendwann von Gott weggegangen. Du kommst zwar immer noch in Gottesdienst, aber innerlich hast du mit Gott abgeschlossen. Oder du hast einmal eine Lebensentscheidung getroffen, von dem du weißt, und die Geschwister haben dir gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist Sünde, und du hast sie trotzdem getroffen. Und seitdem lebst du so. Und du weißt, es ist eigentlich Zeit, nein, es ist nicht eigentlich Zeit, es ist Zeit zur Umkehr. Es ist Zeit, dass ich mein Leben wieder mit Gott in Ordnung bringe. Es ist an der Zeit, dass ich meine Sünde bekenne und dass ich zu Gott zurückkehre. Und das ist das Schöne, dass wir diese Möglichkeit heute noch haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wir sehen, dass die Lehre von der Wiederkunft Jesu sehr praktische Auswirkungen auf uns hat. Die Hoffnung, das Wissen auf die Wiederkunft Jesu ermutigt uns, unser Leben zu überdenken und zu ordnen. Sie ermutigt uns zur Hingabe und zum Glaubensgehorsam gegenüber unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Früher war die Adventszeit nicht so voll wie heute. Früher war die Adventszeit mal eine Zeit, da haben sich die Menschen zurückgenommen, um sich auf Weihnachten und auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. Sie sind mehr in die Stille gegangen. Und so schlimm Corona heute ist, aber es gibt uns die einmalige Möglichkeit, mehr Stille zu haben, mehr nachzudenken. Wir müssen nicht auf den Weihnachtsmarkt, wir müssen nicht all diese weihnachtlichen Termine, die uns sonst so sehr stressen in der Weihnachtszeit, wahrnehmen, sondern wir haben heute die Möglichkeit, mal runterzufahren und zum Nachdenken zu kommen. Ich wünsche mir nicht, dass Corona weitergeht, keine Sorge. Ich wünsche mir auch, dass es bald wieder normal wird. Aber im Moment haben wir trotzdem mehr Zeit als sonst, oder? Und wollen wir diese Möglichkeit doch wahrnehmen. Ich möchte mit einem Zitat schließen von Martin Lloyd-Jones, der Folgendes über die Lehre der Wiederkunft gesagt hat. Wenn das Studium dieser Lehre dich demütigt, dann geschieht ein Studium in der richtigen Art und Weise. Wenn es dich aufbläht oder nur deinen Verstand oder deine Leidenschaft erregt, dann geschieht ein Studium in der falschen Haltung. Wenn dein Studium dieser Lehre dich dazu führt, in Anbetung und Bewunderung und Lobpreis vor Gott auf die Knie zu gehen, dann geschieht es in der richtigen Art und Weise. Wenn es dir aber ein Gefühl der Selbstzufriedenheit darüber vermittelt, dass du es verstanden und gleichsam mit deinem Sinn erfasst hast, dann ist es völlig und absolut falsch. Wenn dein Studium dieser Lehre dich erkennen lässt, dass die Zeit nahe ist und dass du aufstehen und etwas tun musst, dass du dich reinigen und darauf vorbereitet sein musst, dann studierst du in der richtigen Haltung. Lasst uns aufstehen zum Beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass es diese Verheißung der Wiederkunft Jesu gibt. Und wir danken dir, dass du wiederkommen wirst, um deinen Heilsplan zu Ende zu führen, Herr Jesus. Und wenn wir heute daran erinnert wurden, dann möchte ich darum bitten, Herr, dass wir auch in dieser Haltung kommen, dass wir über unser Leben nachdenken, dass es dazu führt, dass wir Sünde ablegen, dass es dazu führt, dass wir unser Leben dir mehr und mehr hingeben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir, wenn wir nachher auseinandergehen, dass uns dieser Gedanke auf der einen Seite begleitet, ermutigt, uns aber auch ermahnt. Und dazu schenke Gnade und deinen Segen. Hab nochmal Dank, dass wir wissen dürfen, du kommst wieder. Du hast alles in deiner Hand. Und so loben wir dich und wir beten dich an. Amen.